Dankeschön. Okay. Man hört mich? Ja. Richtig gut. Ich freue mich, heute hier vor euch zu stehen und mit euch ein paar Gedanken teilen zu können. Ihr habt schon gesehen, ich habe hier draufgeschrieben, ich habe es dann von Weitem gesehen, leider etwas schief, das Neue, und man wünscht sich da auch oft einfach so ein frohes Neues, ne? Also so irgendwie, man sagt dann gar nicht was, aber jeder weiß, dass das Jahr ist eben gemeint, ne? Dann sagt man frohes Neues. Also auch nochmal an euch, ne? Frohes Neues. Ich hoffe, ihr hattet einen frohen Start bisher und vielleicht wird er auch noch froher. Ich finde es richtig genial, wenn man mal so nach draußen guckt, wie so die ganze Stadt und die ganze Welt eigentlich so, die man so sieht, durch diesen Schneefall plötzlich so verwandelt wird. Alles erstrahlt plötzlich so weiß, alles sieht ganz anders aus und irgendwie all der ganze Böllermüll und so, der da noch auf den Straßen klebte, ist alles von so einer weißen Puderschicht bedeckt. Es ist einfach weg, ja. Und man denkt so, man kommt so raus und man könnte auch denken, wow, es ist alles neu. Es ist wirklich alles neu. Finde ich, passt total gut auch zu der Jahreslosung in diesem Jahr. Ihr habt es jetzt ja schon öfters gehört und jetzt nochmal einmal amtlich, ja. Also es gibt immer jedes Jahr eine Losung, die ausgewählt wird, also ein Bibelvers, der so gezogen wird unter Gebet, ja, der so über dem Jahr steht. Und das ist in diesem Fall Offenbarung 21, Vers 5. Gott spricht: Siehe, ich mache alles neu. Und da dachte ich mir, das ist doch, also bessere Vorlage für eine Predigt am Jahresanfang kann es ja gar nicht geben, oder? Gott macht alles neu. Woo! Ich merke, ihr teilt meine Begeisterung total. Yeah! Halleluja. Genau. Und ich habe mich dann so vorbereitet auf die Predigt und dann kam plötzlich so in meinem Kopf Psalm 102. Dachte ich, Psalm 102? Und ich weiß nicht so genau, also entweder es war von Gott, oder es war vielleicht auch einfach sozusagen, dass ich mir falsch gemerkt habe, weil ich kann mir nicht gut Zahlen merken. Ich kenne auch nicht viele Bibelverse so auswendig, weiß, wo die stehen und so. Tim, der kann euch so aus dem Stegreif irgendwie, glaube ich, so locker 50 Bibelverse sagen. Ja, Römer 5, Vers 73 steht und so weiter. Ich kann sowas gar nicht. Also und wahrscheinlich hat da mein Gehirn vielleicht auch so einen kleinen Dreher gemacht, weil Psalm 103, den habe ich hier schon oft zitiert und den kenne ich gut und den liebe ich. Das ist der Psalm, wo es heißt: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Richtig coole Bibelstelle. Aber in meinem Kopf war so: Psalm 102, schlag mal auf. Und dann schlug ich Psalm 102 auf und ja, vielleicht ist es auch von Gott. Ich lese euch mal vor, mal Vers 26. Da steht nämlich, ach so, genau, kurze Entschuldigung vorweg. Wegen Schneetreiben und so mussten wir noch ein bisschen uns um andere Dinge kümmern. Ich habe keine Präsentation heute. Ihr habt vielleicht eine Bibel dabei. Dann könnt ihr gerne die aufschlagen. Psalm 102 wird jetzt noch häufig zitiert. Schlagt den gerne mal auf. Ansonsten müsst ihr mir einfach gut zuhören, okay? Ihr schafft das. Ich glaube an euch zum Beginn des Jahres. Okay, Psalm 102, Vers 26. Da sagt der Psalmist, oder 26 bis 28: Du hast am Anfang die Erde gegründet. Der Himmel ist das Werk deiner Hände. Eines Tages werden sie vergehen, du aber bleibst. Alles Geschaffene wird zerfallen wie ein Kleid. Alles Geschaffene wird zerfallen wie ein Kleid. Du wechselst es wie ein Kleidungsstück. So wird alles Geschaffene ausgewechselt. Du aber bleibst, deine Zeit geht nicht zu Ende. Diese drei Verse werden auch zitiert im Hebräerbrief und sind deswegen eigentlich auch ziemlich berühmt. Und sie passen auch zur Jahreslosung, ja. Weil da steht ja, Gott macht alles neu. Das heißt wirklich alles neu. Das ist da auch wörtlich gemeint, dass wirklich alles neu gemacht wird, ja. Das ist nicht so im übertragenen Sinne gemeint, sondern es ist wörtlich gemeint: Siehe, ich mache alles neu. Und das steht ja in der Offenbarung, in einem Buch, was voller Visionen ist für vielfach Dinge, die noch nicht geschehen sind, ja, die noch auf uns warten. Und genau in diesem Zusammenhang steht auch dieser Vers: Siehe, ich mache alles neu. Das ist nichts, was schon passiert ist oder was jetzt eigentlich für uns so gilt. Es ist eigentlich ein Blick in die Zukunft, wenn Jesus wiederkommt und wenn Jesus einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft. Damit ist gemeint, er macht alles neu. Und hier in diesem Psalm ist ja interessant, ja, das ist ja noch die Zeit im Alten Testament, noch lange viel vorher, klingt das schon an, wenn von Gott gesprochen wird, dass er alles auswechseln wird, wie ein Kleidungsstück, ja. Ich weiß gerade nicht, ich hatte es mir auch durchgelesen in anderen Übersetzungen, dass die Basisbibel, die ist ein bisschen lockerer übersetzt. Ich weiß gerade nicht genau, wie es da steht, aber mindestens sieht man, Gott tauscht etwas aus, er macht etwas neu, ja. Und da ist schon dieser Anklang in diesem Psalm darauf. Also, finde ich eigentlich richtig passend. Aber man muss natürlich auch sagen, wenn das eine Zukunftsperspektive ist, ja, später, Jesus wird wiederkommen und er wird sagen, ich mache alles neu, so wie wir es auch im Advent vielfach auch hier schon drüber gepredigt haben und uns ja so bewusst gemacht haben, ja, vergegenwärtigt haben, okay, Jesus wird wiederkommen, er wird alles neu machen. Und dann heißt das ja aber auch im Umkehrschluss, fürs Hier und Jetzt ist nicht alles neu, oder? Also, er wird mal alles neu machen, aber jetzt ist eigentlich so, ich sag mal, vorwiegend das Alte angesagt. Ja, und wenn wir, also man sieht es ja auch jetzt schon, ihr seid hier irgendwie hergekommen, also diese wunderschöne Schneedecke, man sieht, man hat das Gefühl, es macht alles neu, aber es kann vielleicht auch mal verursachen, dass man eine neue Hüfte braucht zum Beispiel, ja? Weil man ausgeglitscht ist und sich lang gemacht hat. Oder man merkt, okay, es sah mal wunderschön aus, wo die ersten Schneeflocken gefallen sind, aber jetzt ist diese Straße nur noch so ekliger Matsch, der braun ist und der klebt und der alles voll spritzt und uns nass macht. Also irgendwie ist es doch nicht so schön, wie es so den Anschein macht am Anfang. Und deswegen ist mein erster Punkt dieser Predigt, oh, kannst du mir mal meinen Stift geben? Da, der liegt da. Ja. Der erste Punkt dieser Predigt ist, das Neue ist noch nicht da. Ist das gerade geworden? Vielleicht. Ihr könnt es lesen. Das Neue ist noch nicht da. Man muss ja sogar sagen, wenn ihr euch nochmal die Predigten aus dem Advent, also zumindest meine handelte davon, ich glaube die anderen auch teilweise ein bisschen, auch anhört, dann kriegen wir auch sogar mit oder mal in der Bibel nachliest, in der Offenbarung oder an anderen Stellen, dann wissen wir sogar, das Neue ist noch nicht da und bevor das Neue kommt, wird sogar auch wird auch nicht schön sein, ja. Also es wird viel Leid geben, ja, viel Zerstörung, viel Chaos geben. Das Neue ist noch nicht da. Und wenn wir diesen Psalm mal von vorne lesen, dann könnt ihr vielleicht auch ganz gut mitfühlen, was ich damit meine, ja. Oder das drückt es vielleicht noch mal gut aus, ja. Ich lese mal den Psalm mal vom Anfang. Psalm 102. Bevor es überhaupt losgeht, gibt es schon mal die Überschrift: Gebet eines Armen, wenn er verzweifelt ist und dem Herrn sein Herz ausschüttet. Okay, es geht los. Herr, höre doch mein Gebet. Mein Hilfeschrei soll dich erreichen. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir, wenn ich in Schwierigkeiten bin. Denn meine Lebenszeit löst sich auf in Rauch. Meine Glieder brennen wie Feuer. Ich fühle mich zerschlagen, matt wie verdorrtes Gras. Mein Leben ist nur noch ein langer Schatten. Ein langer Schatten, ja. Die Sonne ist kurz vorm Untergehen. Es ist kurz davor, Nacht zu werden. Ja, ich fühle mich matt wie verdorrtes Gras. Es sind nur ein paar ausgewählte Verse. Wenn man sich das im Gesamten anliest, gibt es noch wesentlich größere Fülle, ja, an Leidvollem, was dieser Beter hier ausdrückt. Und hier sehen wir ganz viel von dem, was noch nicht neu ist. Ganz viel von Kaputtem, von Altem, wenn man sagen will. Von Leid. Und nicht nur dieses Leid im Weltsinn, ja, dieses irgendwie, Jesus ist halt noch nicht wiedergekommen und deswegen gibt es in dieser Welt viele schlimme Dinge und Geschehen, was wir verfolgen, sondern hier ist es auch ganz persönlich, ja, er klagt ganz persönlich über das, was er durchmacht, was er erlebt. Er hat das Gefühl, sein Leben ist eigentlich nur noch, ja, wie matt, wie verdorrtes Gras, also starke Bilder, die ausdrücken, wie sich hier jemand fühlt. Und diese Leiden, die können auch wir heute noch teilen, ja, das ist ganz aktuell, für manche auch vielleicht ganz persönlich, vielleicht denkst du, ja, das spricht mir eigentlich aus dem Herzen, so geht es mir eigentlich auch gerade, ja. Und ja, als ich das dann gelesen habe, habe ich gedacht, Mann, ey, so zum Jahresanfang, da will man doch was Positives, ja, da will man doch irgendwie was Motivierendes und jetzt kommt da so ein niederschmetternder Psalm und so, soll ich da wirklich drüber predigen und so. Aber wisst ihr, was mich bewegt daran? Dieser Psalm ist einfach brutal ehrlich, ja, er ist brutal ehrlich. Er macht keine Schnörkel irgendwo dran, sondern ist brutal ehrlich. Dieser Mann wahrscheinlich war es ein Mann, der das geschrieben hat, kann aber auch genauso gut eine Frau sein, ja, weiß um schwierige Umstände und nennt sie beim Namen, ja, und macht kein frommes Halleluja, sondern er sagt, ey Mann, mir geht's wirklich, ich bin am Boden. Ja. Und mich bewegt das auch, weil ich auch so innerlich in letzter Zeit selbst manchmal auch dieses gemerkt habe, wo ich so an meine eigenen Grenzen gestoßen bin, wo ich an mir selbst verzweifelt bin, wo ich gedacht habe, Mann, so vieles könnte eigentlich doch ganz anders aussehen in meinem Leben. So vieles ist irgendwie, fühlt sich an wie irgendwie was, wie das Alte, nicht wie das Neue, was Gott eigentlich verheißt oder wie das Werk, was der Heilige Geist in meinem Leben wachsen lassen will, ja, wie wir gesungen haben von dem Lebensgarten und so. Boah, Mann, wenn ich in meinen Garten schaue, da ist doch so viel Gestrüpp und so, das müsste man eigentlich mal alles rausroden irgendwie, das müsste eigentlich mal hier weg. Und ich habe gemerkt irgendwie, boah, Mann, ich bin so vieles schuldig, auch vielen von euch, ja, so als Pastor irgendwie, ich merke einfach immer wieder, boah, ich müsste eigentlich vielleicht ein ganz anderer sein oder manches in meinem Leben müsste ganz anders aussehen und ich mache zwar vielleicht nicht so schweres Leid durch oder so, aber ich kann das irgendwie nachvollziehen, dass man merkt so, boah Mann, es gibt irgendwie Dinge, an denen kann man auch irgendwie verzweifeln oder die können einen echt auch runterziehen und ja, wenn ich ehrlich bin, ja, nur wenn ich ehrlich bin. Sonst, das kann man ganz einfach ganz gut auch überspielen und dann kann man sich nur auf die ermutigenden, frohen, positiven Dinge konzentrieren, was ich auch wichtig finde, was ich meistens mache. Aber manchmal, wenn ich mal ganz ehrlich bin, dann merke ich auch vieles von diesem anderen eben. Von diesem, wo ich denke, boah, neu, erneuert, ja, das passt nicht dazu. Wenn wir im Psalm 102 aber weiterlesen, ja, dann kommt wieder dieser typische Shift, diese typische Umdrehung, die wir in dem Psalm so oft finden. Du aber, Herr, ab Vers 13, du aber, Herr, sitzt für immer auf dem Thron. Dein Name bleibt von Generation zu Generation. Du wirst aufstehen und dich der Stadt Zion annehmen. Ja. Die Stadt Zion, vielleicht ganz kurz erklärt, das ist auch Thema in diesem Psalm, weil dieser Mann auch deswegen verzweifelt ist, weil die Stadt Zion, die Stadt Jerusalem, zu den Zeiten in Trümmern lag und menschenleer war und er nicht wusste, gibt es noch Hoffnung? Ja, das Volk Israel hat ganz viel mit dieser Stadt an ihrer Identität und auch an ihrem Gottvertrauen verbunden mit dieser Stadt. Ja. Und plötzlich kommt aber dieser Switch so, ey, du wirst aufstehen und du wirst dich der Gott der Stadt Zion annehmen. Wir können ehrlich sein, das ist okay, ja. Wir können ehrlich sein, wir können vor Gott auch echt unser Herz ausschütten, so wie dieser Mann. Aber wir brauchen da eben nicht stehen bleiben. Das ist nicht alles. Ja, wenn wir weiterlesen, Vers 16. In Zukunft werden die fremden Völker den Namen des Herrn mit Ehrfurcht nennen und alle Könige der Welt zittern vor deiner Herrlichkeit. Denn der Herr hat Zion wieder aufgebaut und sich dort in seiner Herrlichkeit gezeigt. Er hat das Gebet der verlassenen Stadt gehört. Ihr Bittgebet hat er nicht gering geschätzt. Ja, dieser Mann errichtet plötzlich seinen Blick nach vorne. Er richtet seinen Blick nicht mehr nach unten auf seine Umstände, sondern nach vorne in die Zukunft. Und er kann plötzlich etwas sehen, was durch Gott möglich ist, was eigentlich allem widerspricht, was er so im Realen eigentlich in seiner Situation sieht und erlebt. Aber es ist plötzlich etwas Neues sichtbar für ihn. Und es ist nicht nur eine vage Hoffnung. Ja? Er spricht davon mit so einer felsenfesten Gewissheit. Ja? Er weiß, Gott wird kommen. Gott wird die Stadt erneuern. Gott wird Dinge neu machen. Er kann es und er wird es tun. Und das kann uns auch inspirieren. Besonders spannend daran finde ich auch, hier steht ja auch, er hat das Gebet der verlassenen Stadt gehört. Ihr Bittgebet hat er nicht gering geschätzt. Und es gibt uns auch nochmal diesen Schlüssel, ja. Gebet ist so entscheidend, wenn wir in diesen Situationen sind, wo wir merken, ey, wenn ich ehrlich bin, ja, dann sieht mein Leben doch so und so aus. Gebet ist plötzlich so ein Schlüssel und es ist so, als ob wir so einen Spalt in der Zeit öffnen können und plötzlich sehen wir, wie Gottes Licht rein scheint in unsere Dunkelheit. Gebet ist der Schlüssel, diese Tür zu öffnen, ja, uns eine andere Perspektive, einen anderen Blick zu schenken. Und Gebet ist auch die Grundlage, auf der Gott auch wirkt, ja. Gott hat das Gebet gehört. Weiter geht es in Vers 19. So soll man es aufschreiben für die Späteren, damit das neu erschaffene Volk den Herrn lobt. So soll man es aufschreiben für die Späteren, also für welche, die später irgendwann kommen, soll das aufgeschrieben werden, dieses Gebet. Auch dieses Flehen, auch diese Gewissheit, Gott wird es tun. Und damit das neu erschaffene Volk den Herrn lobt. Das neu erschaffene Volk, okay. Der Psalmist wusste irgendwie, da wird ein neues Volk erschaffen werden. Aber ich weiß gar nicht, ob er sich der Tiefe dieser Worte eigentlich bewusst war, die er da aufgeschrieben hat. Weil wenn wir lesen jetzt im neuen Bund, wo Jesus gekommen ist, wo er uns freigekauft hat, wo er das Neue in diese Welt gebracht hat, das Reich Gottes angebrochen ist, da lesen wir im 2. Korinther 5, Vers 17, wenn jemand zu Christus gehört, so gehört er schon zur neuen Schöpfung, das Alte ist vergangen, etwas Neues ist entstanden. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Kreatur, siehe, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Amen. Das heißt, wenn der Psalmist davon spricht, ein neu erschaffenes Volk, dann sind damit wir gemeint. Wir, die durch Christus neu geschaffen sind, eine neue Schöpfung sind, eine neue Kreatur. Wir, die wir neu geworden sind. Deswegen kann man sagen, das Neue ist schon da. Das Neue ist noch nicht da und das Neue ist schon da. Ja, es ist vielleicht erstmal ein Widerspruch, aber es ist kein Widerspruch. Vom Biblischen her ist es kein Widerspruch, denn wir leben in einer alten Welt, wir leben in einer gefallenen Schöpfung, wir leben in einer Welt, in der die Sünde herrscht, in der vieles kaputt ist, aber das Neue ist schon da, in uns, durch Christus. Wir sind Teil des Neuen, was Jesus erschaffen will. Und ich habe es leider nicht gehört, Stefan, unser lieber Stefan Sörensen, bist du hier, Stefan? Ach so, stimmt, der ist jetzt wieder in Ansgar West, letzte Woche war auch. Und er hat auch darüber gepredigt und hat mir ein bisschen erzählt von seiner Predigt. Ich fand den Gedanken total cool, den er gesagt hat. Er hat gesagt, ey, die ganze Welt, das ist alles das Alte. Das ist alles die alte Schöpfung, alles das Vergängliche, das, was kaputt geht. Ja? Das Einzige in dieser Welt, was neu ist, was von dieser neuen Schöpfung wirklich erzählt, sind wir. Wir sind die, wenn Menschen in dieser Welt irgendwo etwas von dem Neuen, was Gott tun kann, erkennen sollen, dann nur durch uns. Weil wir sind Teil der neuen Schöpfung, ja. Alles andere ist das Vergängliche, das Alte, was sich abnutzt. Ich muss mal einmal kurz gucken. Ja. Okay. Aber wenn die Welt an uns das sehen soll, dann müssen wir auch noch einen dritten Punkt dazufügen. Das Neue ist noch nicht da, das Neue ist schon da. Aber der dritte Punkt ist, das Neue will gelebt werden. Das Neue will gelebt werden. Es geht darum, dass wir geistliche Wahrheiten, ja, wir sind eine neue Schöpfung, dass wir die auch, ich sag mal, ins Leben holen, ja. Ich lese mal dazu Epheser 4, Vers 22 bis 24. Deshalb sollt ihr den alten Menschen ablegen, denn er entspricht der früheren Lebensweise, ja, nicht dem neuen. Er wird sich zugrunde richten durch seine trügerischen Begierden. Lasst euch dadurch erneuern, dass Gottes Geist in eurem Verstand wirkt, und zieht den neuen Menschen an wie ein neues Gewand. Denn er ist nach Gottes Bild geschaffen und dadurch fähig zu wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Zieht den neuen Menschen an wie ein neues Gewand. Ja? Im Psalm steht, Gott wird einfach wie ein Gewand diese Welt austauschen und wechseln. Ja? Und hier wird das gleiche Bild verwendet für uns, dass wir das Neue, was Gott eigentlich wirken will, dass wir das auch auswechseln können, dass wir das Alte ablegen können, das Neue anziehen können. Und man merkt, es geht um ein bewusstes Leben. Ja? Es ist nicht einfach so ein Selbstläufer. Ja, wir sind schon neue Schöpfung, aber dass sich das in unserem Leben wirklich auch zeigt, ja, das ist oft was Prozesshaftes. Ja. Und jetzt kommt noch mal eine Inspiration von Stefan. Das hat er nämlich auch in seiner Predigt erwähnt. Das habe ich gedacht, das muss ich hier auch bringen. Er hat dann noch mal 2. Korinther 4, Vers 16 gebracht dazu. Da steht, darum lassen wir den Mut nicht sinken. Auch wenn unsere äußeren Kräfte aufgezehrt werden, bekommen wir innerlich Tag für Tag neue Kraft. Ja. Genau, das dadurch der selbst wenn der äußere Mensch aufgerieben wird, glaube ich, so heißt es, glaube ich, bei Luther, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert, ja. Und das ist doch auch irgendwie total krass zu sehen, wow, von Tag zu Tag wird da was erneuert. Es heißt aber auch, also wenn wir einfach so, zack, wir sind jetzt das Neue, wir sind die Neuen, ja, das meinte Stefan auch, ist ja irgendwie auch eigentlich komisch, ja, da wird davon gesprochen, wir sind eine neue Schöpfung und so, aber gleichzeitig steht hier, dass wir von Tag zu Tag erneuert werden. Okay, wie passt das zusammen? Ich denke, hier können wir gut drin sehen, es geht auch darum, treu zu sein, dran zu bleiben, ja. Es geht darum, Tag für Tag wirklich sich auf das Neue einzulassen. Und es geht aber auch darum, zu sehen, dass wir nicht verzagen brauchen, ja, wenn's mal nicht so läuft, ja, wenn wir mal sagen, boah, mein Schatten ist auch lang, ja, ich fühle mich auch wie verdorrtes Gras oder so, ja, jeden Tag ist die neue Kraft auch wieder da, wir werden von Tag zu Tag erneuert und wir müssen nicht kapitulieren, ja, vor dem Alten, vor dem Kaputten, vor dem, was unser Leben manchmal heimsucht, ja, und wir können auch in dieses neue Jahr starten mit dieser Perspektive zu sagen, yes, jeden neuen Tag dieses Jahres ist diese Kraft wieder da und ich darf mich erneuern lassen von Tag zu Tag. Und wisst ihr, also es geht mir nicht darum, jetzt zum neuen Jahr zu sagen, okay Leute, jetzt strengt euch mal richtig an, damit dieses Jahr auch mal ein bisschen besser wird, ne? Und wir mal ein bisschen mehr irgendwie auf die Beine stellen und unser Leben besser zustande kriegen. Ja, wäre schön, ja, wäre schön. Aber es geht darum, dass wir uns klar machen, bewusst machen, ey, wir dürfen jeden Tag zurückkehren zur Kraft. Wir dürfen jeden Tag zurückkehren zu dem, der uns stärkt. Wir dürfen jeden Tag wissen, da ist etwas Neues in mir, ja. Ich bin Teil dieser neuen Schöpfung und ich darf das auch mehr und mehr ergreifen. Ich darf mich auf diese Prozesse einlassen. So, und jetzt kommen wir noch mal ein bisschen zum Ende, aber auch besonders zu dem, ja, was heißt es für uns, ja? Wenn es Prozesse sind, dann müssen wir sie ja auch bewusst gestalten. Prozesse brauchen immer irgendwie Gestaltung. Prozesse, wenn wir sie nicht gestalten, dann sind es meistens keine konstruktiven Prozesse, sondern dann laufen sie irgendwo ins Leere oder gehen vielleicht auch eher bergab. Also bewusstes Gestalten ist wichtig. Und die Herausforderung am Anfang dieses Jahres lautet, und vielleicht kennen manche von euch das auch schon von mir, weil ich das auch schon mal vorher gebracht habe hier, weil ich es selber als so hilfreich empfunden habe. Die Herausforderung ist, such dir doch mal einen Bereich in deinem Leben, wo du merkst, ja, da glaube ich, möchte ich diesen Prozess bewusster gestalten. Da will ich erwarten, dass das Neue mehr zum Vorschein kommt in meinem Leben. Und also mir hilft das, wenn man es richtig simpel hält, wenn sich das vielleicht in einem einzigen Wort kristallisiert, ja? Ein einziges Wort, wo du sagst, okay, das ist mein Wort für dieses Jahr und in dieser Sache will ich besonders den Herrn suchen, will ich besonders schauen, was kann Gott da neu machen, wie kann Gott mich da über das ganze Jahr begleiten, wo will ich im Lebensgarten besonders viel Wasser des Geistes draufgießen, damit richtig Früchte emporkommen. Ein einziges Wort, ja, vielleicht merkst du das, dass du das auch mal willst, dich so fokussieren auf die eine Sache. Und das kann dich durch das ganze Jahr begleiten. Ich habe ein Handout gemacht, wo so ein paar Fragen draufstehen, die einen so ein bisschen durch so einen Prozess durchleiten können, ja, im Gebet vielleicht diesen Fokus zu finden, weil es geht nicht darum, wo wünsche ich mir Veränderung oder wo müsste ich eigentlich mal, ja, ruckzuck haben wir eine richtig lange Liste, ja, wir merken, oh ja, okay, das werde ich jetzt angehen oder da werde ich jetzt für beten, dass da was passiert, ja, aber solche Listen, ja, jeder, der das schon mal gemacht hat, ich brauche das nicht weiter ausführen, meistens frustrieren sie uns ja eher, als dass sie wirklich was bringen, weil es einfach too much ist. Wir brauchen Fokus in unserem Leben. Und deswegen mach das lieber betend, ja, und frag nicht Gott, wo müsste ich mich überall ändern oder wo, ne? So, sondern frag doch Gott, was ist dran für mich? Was ist dran für mich? Wo ist der Bereich, wo ich mich drauf konzentrieren darf, ja? Wo ich wachsen darf, wo ich sehen darf, wow, da wird in diesem Jahr was Neues passieren bei mir. Da wird was Neues durchbrechen in meinem Leben. Ich wünsche mir das für mich, ich wünsche mir das für euch, ja, das zu erleben. Nicht irgendwie eine erdrückende Last, oh, jetzt muss ich irgendwie alles hinkriegen, sondern offen zu sein, ja. Offen zu sein, dass der Heilige Geist echt Impulse setzt in deinem Leben und dich weiterbringt. Ich habe richtig Bock dazu, das zu machen. Ich bin noch nicht durch den Prozess, sage ich euch ganz ehrlich, habe mein Wort noch nicht gefunden. Aber ich werde mir das auch nochmal wirklich mehr angehen und wirklich, ich bin gespannt darauf, was Gott dadurch tut. Okay, ich komme zum Ende. Und ich will noch einmal daran erinnern, ja. Diese Jahreslosung, Jesus macht alles neu, das ist ja nichts Neues für uns, ja. Wir reden viel darüber, immer über das Neue. Und es kann vielleicht auch ermattend sein, ja. Okay, jetzt geht es schon wieder darum, was Jesus alles neu macht und so weiter. Kann schon sein. Wir haben auch viele prophetische Worte hier darüber gehört, dass Jesus auch hier in der Gemeinde durch seinen Heiligen Geist was Neues schaffen will, hier in der Stadt, ja, dass Aufbrüche passieren. Das kann uns total motivieren und begeistern, dass Gott da so viel gesprochen hat. Aber es kann uns ja auch vielleicht ein bisschen müde machen, ja, weil wir es schon viel gehört haben und so, uns manchmal ein bisschen fragen, ja, wo ist es denn? Wo ist es denn? Ihr Lieben, denkt an diesen Beter vom Psalm 102. Ey, der war echt am Boden, ja. Und auch nachdem er da diesen Shift hatte und auf Gott geschaut hat, ist er wieder abgerutscht nochmal in die Zerbrochenheit seines Lebens, sage ich mal, ja. Er ist da auch wieder reingerutscht. Aber er ist auch wieder zurückgekommen und hat nach vorne geschaut. Und ich würde mir wirklich, ja, es ist wirklich mein Gebet, dass wir lernen, der Umstände zu trotzen. Ja. Sagen, ey, Umstände, ihr seid nicht das, was mich bestimmt. Ja. Das, was Gott über mich ausspricht, ist das, was mich bestimmt. Und deswegen werde ich hoffnungsfroh in dieses neue Jahr gehen. Und deswegen werde ich erwarten, dass der Heilige Geist Neues wachsen lässt in mir, in uns, in dieser Gemeinde, in dieser Stadt, in unserem Land, in Europa. Amen. Alles klar.